Fahrequad, ein philosophischer Podcast der LMU.
Hallo liebe ZuhörerInnen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fahrequad. Heute geht es um Cancel Culture. Also ich weiß, ich glaube, wir können alle langsam das Thema eigentlich gar nicht mehr so ganz hören. Aber genau, weil das Thema so emotional ist und vor allem aus den lauten Extrempositionen herausgeführt wird, wollten wir heute diese Folge machen und das alles ein wenig rationaler und strukturierter angehen. Und wir, das sind heute Steve Ayan und ich. Und Steve ist Psychologe und Literaturübersetzer. Und vor allem, das ist die wichtigste Expertise heute, von der wir heute noch auf jeden Fall profitieren werden, hoffentlich. Er ist Wissenschaftsjournalist und Autor. Hallo Steve, ich freue mich sehr, dass du heute hier bist.
Hallo Dorothea, danke für die Einladung. Ich freue mich auch dabei zu sein.
Genau, wir haben ja schon einmal eine Folge zusammen aufgenommen, und zwar zu Cringe, also warum wir uns fremdschämen und wieso das Wort ein Sachverhalt so schön beschreibt, von dem wir gar nicht wussten, dass wir ihn vermissen und bis dato gar nicht so richtig beschreiben konnten. Ich verlinke euch die Folge mal in den Shownotes. Aber heute geht es um etwas, ich sag mal, ernsteres Thema. Und zwar die vermeintliche oder eben auch nicht vermeintliche Einschränkung des öffentlichen Diskurses und eben so einer neuen Entwicklung der Streitkultur. Und unsere Folge hat eigentlich ihren Ursprung sozusagen in deinem Buch, das du ja im Juni 2022 bei Karl Auer erschienen ist und den Titel trägt »Was man noch sagen darf – Die neue Lust am Tabu«. Und auch das verlinke ich euch mal in den Shownotes. Doch bevor wir uns jetzt gleich in so ganzen Einzelsträngen der Debatte verfangen, lass uns mal ganz grob und zwar anfangen, was ist denn überhaupt das Problem? Also eigentlich dürfen wir doch alles sagen, bis auf natürlich das, was halt strafrechtlich relevant ist. Also zum Beispiel im Zusammenhang mit Hassrede sind das ja so die klassischen Strafbestände von Beleidigung und Volksverhetzung oder was gibt's noch, Nötigung, Bedrohung, üble Nachredung, sowas. Oder halt eben die öffentliche Aufforderung zu Straftaten. Das heißt, die Dinge darf man nicht sagen. Und eben nicht im Internet posten und nicht öffentlich auf Bühnen kundtun. Aber fast alles andere darf man doch sagen, oder?
Genau, das ist die große Frage. Also interessanterweise, weil du gerade unser letztes Gespräch angesprochen hast, ist das, finde ich, ganz, ganz eng verwandt auch mit dem Cringe-Phänomen oder dem Scham-Phänomen der, weil es natürlich, was man noch sagen darf, wird ja oft so benutzt als Floskel. Ja, das wird man ja wohl noch sagen dürfen, wenn man sozusagen irgendeine steile These in den Raum stellen will oder irgendein Wort oder eine Formulierung benutzen will, von dem man glaubt, dass die eigentlich gut ist, Sinn macht, irgendwie valide ist, aber man vielleicht befürchtet, dass andere Leute das irgendwie doof finden oder dass man befürchtet, man steht damit in einer bestimmten Ecke. In diesem Sinn wird dieser Satz ja oft verwendet. Und es ist nicht zufällig so, dass wir das letzte Mal über Cringe und jetzt über das Tabuisieren von bestimmten Ausdrücken oder bestimmten Denkweisen auch sprechen, weil das mich in meiner beruflichen Tätigkeit als Wissenschaftsjournalist halt seit einiger Zeit beschäftigt. Also ich bin ja, wie du sagtest, Psychologe von Haus aus. Ich arbeite bei einem Wissenschaftsmagazin, die Hirn und Geist aus dem Spektrum Verlag und bearbeite da Artikel, schreibe zum Teil auch selber welche und habe mich in den letzten Jahren halt sehr oft um so im weitesten Sinne moralpsychologische Themen gekümmert. Also ich hatte einen Artikel zum Beispiel über Verzicht und die Kultur des Verzichtens und auch den moralischen Profit, den sich Leute sozusagen daraus ziehen, dass sie ja für den Klimawandel jetzt auf bestimmte Dinge verzichten. Das hat auch viel mit Scham zum Beispiel zu tun. Es gibt ja Begriffe wie Flugscham oder Fleischscham und solchen Dingen. Also es gibt eine Moralisierung offensichtlich von bestimmten Verhaltensweisen, die besser sind als andere Verhaltensweisen. Ja, und also was ja auch eine Begründung hat. Und ich habe mich mit solchen Themen halt sehr viel beschäftigt in den letzten Jahren und dabei quasi bemerkt, also ja, wie soll ich sagen, dass es eben diese so eine Art öffentlichen Diskursmechanismus gibt, der mit Scham operiert. Er sagt, okay, bestimmte Dinge sollten nicht gesagt werden. Wenn ich sage, da wird mit Scham operiert, ist das schon quasi etwas, wo ich sagen würde, das wird man doch wohl noch sagen dürfen, weil andere, also zum Beispiel überzeugte Klimaaktivisten oder bestimmte Interessengruppen sagen würden, nee, das hat ja gar nichts mit Scham zu tun, es gibt einfach gute Gründe. Es gibt zum Beispiel gute Gründe zu gendern, das generische Maskulinum nicht mehr zu verwenden, Und so wie ihr das zum Beispiel in eurer Sendung tut, immer vom ZuhörerInnen zu sprechen. Und dann könnte jemand, so ein alter weißer Stoffel wie ich, kommen und sagen, habe ich aber nicht so Lust drauf, finde ich irgendwie anstrengend. Ich sage halt Zuhörer und ich meine damit alle Geschlechter. Und dann kann man anfangen, sich darüber zu unterhalten, ob das jetzt was gut und was nicht gut ist. Aber es gibt auch sicherlich, also diese Beobachtung oder diese Analyse ist jetzt nicht neu, die gibt es ja auch schon viel, wird auch, wie du auch sagtest, wird schon viel darüber öffentlich geredet. Cancel Culture ist ein Begriff, der schon lange im Schwange ist, der sich nochmal auf einen speziellen Fall vielleicht bezieht, aber sozusagen, dass im öffentlichen Diskurs offensichtlich mit bestimmten moralisierenden Mitteln halt Diskurse versucht, also eingeengt werden. Wobei man dazu auch sagen muss, es gibt auf der anderen Seite auch Leute, die das behaupten, um sich als besonders, als Freiheitskämpfer zum Beispiel zu inszenieren. Also das ist so dieses typische Muster zwischen Linken und Rechten. Und dann kommen halt Rechte und sagen, ja, aber es werden ja, man hat dafür heute nicht mehr sagen, dass es zwei biologische Geschlechter gibt. Oder man darf auch nicht sagen, dass man, was weiß ich, dass man zu viel Einwanderung irgendwie schlecht findet. Genau, und die tun dann teilweise auch so, als wenn es da riesen Tabus gäbe. Lustigerweise reden die dann sehr viel über Dinge, von denen sie eigentlich behaupten, dass man sie nicht sagen darf. Also das ist dann auch so. Und ich habe einfach aus solchen Beobachtungen heraus und auch dieser innigen Verstrickung zwischen linken und rechten Diskursen, wie ich meine, diesen Essay geschrieben.
Genau, also wie du es gerade gesagt hast, also geht es in die Folgen nicht irgendwie, dass man wirklich einem der Mund verboten wird oder man eine Ohrfeige bekommt, wenn man was Falsches sagt, sondern es ist halt eher so implizit, also Statusverlust oder Ausschluss aus gewissen Gruppen oder halt auch ein sozialer Druck oder Shaming oder ein Shitstorm auf Social Media, also dass man halt einfach aus gewissen Bereichen dann ausgeschlossen wird.
So cancel culture is what happens when a group of people decide that something that one person has done is not acceptable and they cancel that person. So they basically throw him out of any conversations. They ignore them on social media. They tell other people to ignore this person and they stop buying their products. They stop going to their channels on YouTube. They stop following them on Twitter and they basically cut this person from their lives. Cancel culture is both a way to say whatever this person is doing is not acceptable, but it's also a way to align yourself with certain values so that if you are in agreement with canceling something, you're telling all of your friends, this is not who I am.
Und du hast ja auch in einem Buch zum Beispiel da verschiedene Studien dafür angeführt, also zum Beispiel von dem Mainzer Langzeitstudie Medienvertrauen aus dem Jahr 2019, wo dann eben vor allem Nationalstolz und Einwanderung und Geschlechterfragen als heißes Eisen in Anführungszeichen gelten. Also da haben zum Beispiel 38% aller Befragten angegeben, dass man sich den Mund verbrennt. Ich finde auch immer die Ausführung so komisch, die Formulierung, wenn man öffentlich sagt, dass der Islam nicht zu Deutschland gehört. Und da sieht man ja, dass es eben dann man sich halt so fühlt, als dürfe man manche Sachen nicht mehr sagen, ohne negative Folgen in jeglicher Form davon zu tragen. Aber genau, also wenn es darum geht, dass man eben manche Sachen nicht mehr sagen soll oder nicht mehr darf, wer ist denn realita genau diese sogenannte Sprachpolizei? Also wer hält es denn ein?
Genau, das ist eine sehr gute Frage. Das klingt immer so, als wenn es da irgendwie eine Kommission gäbe, die darüber entscheidet oder als wenn es da irgendwie allen, für alle Leute klare Maßstäbe gibt, die es natürlich in der Form gar nicht gibt. Solche Formulierungen wie in der Umfrage, also ich habe die mit in das Buch einfach genommen, weil man ja so ein subjektives Gefühl, dass da etwas sich verändern würde in unserem öffentlichen Diskurs oder in den Medien oder im Miteinander, das muss man ja immer auch irgendwie fundieren können. Also aus solchen Daten kann man zumindest sozusagen herleiten oder rückschließen, dass es eine Art gefühlte Zunahme von solch einer Art Rede, verboten würde ich das gar nicht nennen, aber Schwierigkeiten. Also Leute, die sich Bedenken haben, Dinge zu äußern, von denen diese eigentlich wohl offensichtlich glauben, aber nicht äußern möchten. Jetzt kommt es halt immer darauf an, okay, wo jetzt äußern? Wenn ich zu Hause auf dem Klo sitze, kann ich natürlich so viel darüber reden, wie patriotisch ich bin oder nicht. Da hört mir keiner zu, alles wunderbar. Wenn ich jetzt mich mit Leuten zusammentue, dann ist das halt immer nur sehr eine Frage, was sind das für Menschen? Sind das meine Arbeitskollegen zum Beispiel? Also es gibt solche Daten zum Beispiel dazu, dass Menschen, zunehmende Zahl von Menschen im Vergleich zu vor 10 oder 20 Jahren Bedenken haben, an ihrem Arbeitsplatz über Politik zu sprechen. Oder dass sie, ja, würde man jetzt Studierende befragen, würde man wahrscheinlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass es da eine größere Hemmschwelle gibt, bestimmte Dinge zu äußern. Es gibt natürlich immer einen Anteil von Leuten, die da sehr trotzig sind. Das zeigen zum Beispiel auch solche Studien, dass es quasi so diesen Typus des ausmüpfigen Trotzmenschen gibt. Und ich glaube, dass sich gerade im rechten Milieu auch sehr viele solcher, ja, sagen wir mal, trotzigen Zeitgenossen sammeln, die vielleicht gar nicht so starke rechtes Gedankengut haben, die aber emotional empfindlich darauf reagieren, wenn sie das Gefühl haben, ihnen würden bestimmte Vorschriften in der Ausdrucksweise gemacht. Ich glaube, dass das zum Beispiel ein wichtiger Faktor in der Gender-Debatte ist, weshalb die gesamtgesellschaftliche Zustimmung zum Gendern eigentlich relativ niedrig ist. Also es gibt ja große Erhebungen, die da so von 60-70% Skeptikern sowohl bei Männern als auch Frauen ausgehen, die das eigentlich alles übertrieben finden, mehr oder weniger. Aber natürlich gibt es, je nachdem, in welchem Kontext man sich bewegt, hat man mehr oder weniger große Bedenken, das zu äußern. Das ist erstmal eine ganz triviale Beobachtung, die gibt es natürlich auch schon immer. Wir passen unsere Ausdrucksweise natürlich den Menschen gewisserweise an, mit denen wir zu tun haben. Vor allen Dingen dem Ziel, das wir verfolgen. Also wenn wir mit Menschen zu tun haben, die uns eigentlich ein bisschen am Arsch vorbeigehen und denen wir auch gerne mal auf die Füße treten, haben wir weniger Bedenken, Dinge zu äußern, die die nicht mögen. Wenn wir uns aber mit denen gutstellen wollen, wenn wir glauben, naja, das sind jetzt halt meine Arbeitskollegen, die finde ich alle irgendwie ein bisschen komisch und ein bisschen, aber mit denen muss ich mich halt arrangieren, dann hat man natürlich entsprechend auch, also es hängt immer ganz vom Kontext ab. Und klar, diese Rede von Sprachpolizei oder Tabus, deshalb das Wort Tabu spielt eine große Rolle in meinem Buch, weil ich das sehr interessant fand, dass das oft als Tabu bezeichnet wird. Also von verschiedenen Seiten, die sagen, da gäbe es Tabus, und andere sagen, bestreiten, dass es Tabus gibt. Oder solche sprachlichen Tabus. Ich habe sozusagen in dem Buch dann ein bisschen mich auch mit der Frage beschäftigt, woher dieses Wort Tabu eigentlich kommt und ob das, worüber wir heute so reden, eigentlich etwas mit Tabus zu tun hat. Und ich finde das ganz aufschlussreich, sich das mal anzuschauen, dass der Begriff Tabu ja eigentlich aus der Anthropologie kommt. Also ursprünglich ist er mal von James Cook von seiner großen Weltumsiedlung nach England gebracht worden, weil die Leute auf Tonga, wo Cook längere Zeit war, eben ein Tabu, von Tabu sprachen, wenn es um Dinge ging, die man nicht tun soll, nicht sagen soll. Orte, die man nicht aufsuchen darf. Und das wurde von den ersten frühen Anthropologen so Ende des 18. Jahrhunderts, dann im 19. Jahrhundert vor allen Dingen aufgenommen, aber sozusagen als ein Kennzeichen von primitiven Völkern, wie das damals noch hieß, also diese Wilden da, die haben so komische Dinge, die sie einfach nicht tun. Und keiner kann so genau sagen, weshalb das Tabu ist. Also das war ein auffälliges Merkmal. Da gibt es zum Beispiel in Freuds Aufsätzen der Totem und Tabu, beschreibt er das ganz schön, dass diese primitiven, also Dinge meiden, ausdrucksweise Orte, auch bestimmtes Essen, ohne dass sie sagen können, weshalb. Es gibt keine Begründung dafür, es ist einfach so. Und vor allen Dingen, wer dagegen zuwiderhandelt, der hat sehr schlimme Sanktionen zu fürchten. Der wird aus der Gemeinschaft ausgeschlossen, manchmal sogar bis hin zu, also Toten. Die haben dann keine Nahrung mehr aufgenommen, weil sie sozusagen sich so schuldig fühlten oder so schämten dafür, das Tabu gebrochen zu haben.
Das ist mein Commitment.
Genau, das ist ein ziemliches Commitment. Davon sind wir hier heute noch ziemlich entfernt, würde ich sagen. Ich habe noch von keinem gehört, der an dem Tabu des Nicht-zu-Genderns irgendwie gestorben sei. Aber das ist ein Begriff, also der wird halt benutzt, obwohl der eigentlich nicht gut passt. Klar, ein Tabu, also ein Kennzeichen ist zum Beispiel, dass Tabus sozusagen implizit sind. Wenn es ein wirkliches gesellschaftliches Tabu gibt, dann ist uns das als Tabu eigentlich nicht wirklich präsent. Also nehmen wir das Beispiel: Ich habe heute Morgen meine Katze aufgegessen. Die hat mich schon immer genervt und heute Morgen hatte ich es einfach genug und dachte mir, so ein bisschen Katzengeschnetzeltes in die Nudeln ist doch ganz lecker. Das ist halt, also sein eigenes Haustier aufzunehmen, wäre ein riesiges Tabu. Und das ist aber nicht so, dass wir das irgendwie, weshalb eigentlich nicht. Also die Begründung dafür, also wenn es ein Tabu, sagen wir so, wenn es ein richtiges Tabu wäre, dann würden wir das alle vollkommen fraglos akzeptieren, würden uns gar nicht den Kopf darüber zu brechen, weshalb das möglicherweise tabu ist, sondern es ist halt so. Und es gibt bestimmte Dinge, die noch etwas stärker in diesem Bereich gehen. Also wenn ich ein bisschen nachdenke, fallen mir noch ein paar schlimme Sachen, die da vielleicht runterfallen. Allein zu wagen, das als Tabu zu bezeichnen, ist dann oft schon ein Affront, weil man dann denkt, wer das als Tabu kennzeichnet, der sagt damit, ja, das müsse eigentlich gar nicht so sein. Es gibt eigentlich gar keine gute Begründung dafür. Das heißt, ein Tabu ist eigentlich nur so eine implizite Übereinkunft, die irgendwie entsteht oder die gesetzt wird. Es gab ja auch zu Zeiten des Absolutismus gab es zum Beispiel Tabus, dass man dem König nie den Rücken zuwenden durfte. Also alle, selbst seine Minister, mussten immer rückwärts Bückling machen und abtreten. Das andere Kennzeichen ist eben das mit diesem Sanktionieren. Also Tabus werden klassischerweise sehr stark sanktioniert. Ausschluss aus der Gemeinschaft, wirklich gravierende Einschränkungen. Da muss man sagen, in unserer Diskurs, klar, wenn ich konstant gegen ein bestimmtes, sagen wir an Anführungsstrichen, Tabu verstoße oder einfach Dinge benutze, also sagen wir mal, ich wäre Björn Höcke und ich rede immer von der Endlösung irgendwelcher Probleme, dann würden natürlich viele Leute Föhn kriegen, auch zu Recht, und diesen Menschen ausschließen wollen. Also Höcke ist jetzt, würde ich mal sagen, nicht in der Mitte der Gesellschaft, sondern eher an dem Rand. Aber natürlich scharen sich um solche Leute, die sich selbst als Tabubrecher inszenieren, dann entsprechend auch eine Art Fanclub. Also die teilweise wirklich auch die Ideologie teilen natürlich, aber eben auch so im weiteren Dunstkreis Menschen, die das nur irgendwie gut finden, wenn man sich gegen dieses Meinungsdiktat auflehnt, obwohl sie gar nicht genau begründen können, was jetzt, worin genau das Meinungsdiktat besteht und was man, ja, und weshalb sie, das ist oft ein sehr dünnsche, glaube ich, so emotionale Venon, wie die letzte Schritt, dass zum Beispiel Rechtspopulisten halt auch schon haben.
Aber ich glaube, das ist eigentlich ein sehr interessanter Punkt an dieser ganzen Cancel-Culture-Debatte, dass halt eben immer diese Extremer so laut sind, dass man denkt, das ist der Konsens eigentlich oder das ist das Einzige, was geht. Ich habe zum Beispiel heute Morgen zufällig im Deutschlandfunk gehört über eine Studie, dass eigentlich ja immer so die Meinung besteht, dass eben die jungen Leute alle so links und woke und sonst irgendwas seien. Also man immer so dieses vermeintlich, keine Ahnung, geisteswissenschaftliche Milieu als das, als die Norm sieht. Und dadurch, dass zum Beispiel so Fridays for Future oder also diese Bewegungen alle so laut und riesig sind, dass man denkt, das sind die jungen Leute. Und dann jedes Jahr oder immer, wenn neue Wahlen entstehen in irgendeinem europäischen Land zum Beispiel, komplett vor den Kopf gestoßen wird, wenn man sieht, oh, die jungen Leute wählen genauso rechts wie die alten Leute. Das ist halt einfach milieuabhängig und nicht altersabhängig. Aber man denkt es, weil es halt in den Medien immer so präsent ist, halt diese viel lauteren Meinungen. Hallo, kurzer Hinweis von mir aus dem Off. Ich habe heute Morgen zwar auch Deutschlandfunk gehört und da super viele interessante Sachen gehört, aber die Sendung, auf die ich mich gerade bezogen habe, war FOMO, also die Spotify Studios Produktion, wo es um Rechtsruck in Europa, wie wählt die Gen Z, geht. Und da hat die Journalistin Paula Menzel mit Jasmin Mbarak und Markus Bösch gesprochen, also über den Rechtsruck in der Jugend in Europa und eben die Generation Gen Z und warum die rechte Parteien wählen, ob sie vermehrt rechte Parteien wählen. Und das blende ich euch jetzt ganz kurz ein als Hintergrundinfo.
In Schweden hat die Partei der Schwedendemokraten vor allem von jungen männlichen Wählern viele Stimmen erhalten. Schwedendemokraten. Don't get fooled by the name. Die haben ihre Wurzeln in der schwedischen Neonazi-Szene. Ihre Wahlkampfthemen sind zum Beispiel Bankenkriminalität und Einwanderung. And guess what? Keine Partei war so erfolgreich bei den Erstwählenden wie sie. Bei männlichen Wählern zwischen 18 und 30 Jahren haben sie ganze 26% erhalten. Und in Italien war es auch irgendwie ähnlich. Laut Spiegel hat die Fratelli d'Italia bei 18- bis 34-Jährigen 15% der Stimmen erhalten. Und wie Jasmin schon eben meint, da gab es weniger Wahlbeteiligung. Das lässt sich unter anderem auf die Wahlkampfthemen zurückführen. Ich sag's wie es ist, ich hätte nicht gedacht, dass so viele junge Menschen rechts wählen.
Junge Menschen sind nicht per se mehr links oder progressiv als andere Generationen. Es ist auch zum Beispiel in Deutschland durchaus verteilt, genau wie bei anderen Generationen, zwischen Mitte, Konservatismus, links, aber auch sehr rechten Parteien.
Okay, also halten wir fest. Nur weil mehr junge Menschen wählen gehen, heißt es nicht, dass das Ergebnis automatisch immer mehr in Richtung links gehen muss. Das kann man nur mutmaßen und muss es vor allem differenziert betrachten. Bei uns in Deutschland sah es letztes Jahr bei der Bundestagswahl ja so aus. Über 20% der ErstwählerInnen haben jeweils die Grünen und die FDP gewählt. Das hat erstmal viele überrascht. Die AfD hat bei der Altersgruppe 18 bis 24 in Westdeutschland zwar nur 5% geholt, aber in Ostdeutschland waren es knapp 14%. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt sah das letztes Jahr schon etwas anders aus. Die AfD war bei den unter 25-Jährigen mit 17% die zweitstärkste Partei und bei den unter 35-Jährigen sogar die stärkste Partei. Bitte was? A hard pill to swallow. Ich wundere mich aber, woran das liegen kann. Die Gründe müssen wir uns genau anschauen. Ich meine, warum wählen Leute in unserem Alter einfach mal eine Partei wie die AfD, Jasmin?
Die Generation Z wählt rechts, weshalb auch andere Menschen rechts wählen. Es sind antidemokratische Überzeugungen, oft auch rassistische. Es gibt durchaus auch diese sogenannten Protestwähler unter ihnen, aber per se sind sich Menschen, die rechts wählen, durchaus bewusst, welches Weltbild sie damit in die Politik wählen wollen. Und das ist nicht anders als vielleicht bei ihren Eltern oder Großeltern.
Genau, dafür gibt es auch einen schönen Begriff aus der Demoskopie, die Nölle Neumann, Elisabeth Nölle Neumann, die in Einsbach, das Institut, glaube ich, gegründet hat, auch, die hatte mal schon in den 80er Jahren den Begriff der Schweigespirale dafür geprägt und hatte das auch mit ein paar Daten versucht zu untermauern, dass zum Beispiel in den Wahlkämpfen in den 80er Jahren an linke Positionen sehr dominant waren. Also, oder was, ich glaube, die Wahl 76 und 80 war das vor allen Dingen, aber sozusagen überproportional vertreten in den Medien, weil laut ihren Befragungen eben konservativere Ansichten in Bezug auf die Rolle der Frau oder Nachrüstung oder was auch immer sehr viel verbreiteter waren. Und sie sozusagen die These entwickelte, dass das damit zu tun hat, dass im Medienbetrieb Dinge präsent sind, die dann subjektiv von den Menschen als das Meinungsklima oder eine Art Norm da empfunden wird und die sich dann sozusagen nicht trauen, dagegen was zu sagen. Das ist, also wie viele solcher kommunikationswissenschaftlicher Konzepte ist das, gibt es keine so ganz hammerharten Begriffe.
Ja, da muss ich nämlich gerade kurz einhaken, meine Freundin von mir, Lena Mentlin, das ist eben eine Kommunikationswissenschaftlerin und Journalistin und die hat gerade ihre Masterarbeit dazu verfasst eben und hat da zumindest versucht oder hat es geschafft, meine Meinung, soweit ich es beurteilen konnte, die Schweigespirale zu widerlegen. Mit ihr hatte ich es auch im Vorfeld von der Sendung darüber und sie meinte eben, dass das aktuell wohl nicht mehr der Status quo der Wissenschaft wiedergibt, aber ich meine, eben wie du gesagt hast, das ist ja auch...
Ja, ich glaube, also gerade, ich meine, das in Sozialwissenschaft und Geisteswissenschaft ist ja oft so, dass es halt Modellansätze gibt oder Erklärungsansätze, die vielleicht eine gewisse Plausibilität haben, für die vielleicht manche Daten sprechen, aber auch viele Daten dagegen sprechen. Genau, und das ist halt also auch etwas, was man sozusagen womit ich mich in dem Buch halt sozusagen beschäftige oder das versuche ein bisschen zu beleuchten, dass sozusagen dieser... Wie soll ich sagen, der moralische Mehrwert, den man aus vielen dieser Argumentationen zieht, bezieht gar nicht genau auf die Sache. Also man hat sehr oft zumindest den Eindruck, und moralpsychologische Studien aus der Psychologie zeigen natürlich sehr oft auch, dass das, was Menschen für ihre authentischen Überzeugungen und moralischen Haltung halt, an denen sich so, also was die eine Fiktion haben, dass wir die nicht einfach haben, weil wir für das Gute in der Welt kämpfen, sondern wir haben die, weil wir etwas damit auch für uns selbst schaffen. Eine Identifikation zum Beispiel, eine Zugänglichkeit zu bestimmten Gruppen und manchmal eben auch ganz banal als Selbstauswertung. Ich gehöre zu den Guten und ich kämpfe hier mit für das Gute und dazu gehört halt, dass man den Bösen in den Hintern tritt und irgendwie gegen den wälzt. Und das kann natürlich zu einer Art, also zu einer Art Debattenkultur gehört, die nur noch darin besteht, aufeinander einzuschlagen und Behauptungen in den Gewehr zu stellen. Also Dinge zum Beispiel in einen Topf zu werfen, wer gendert oder wer sagt, es gibt nur zwei, wer nicht gendert oder wer sagt, es gibt nur zwei biologische Geschlechter, wer ist gegen Gleichberechtigung, der will die Frauen zurück den Herd, der rechtfertigt vielleicht auch sexuelle Gewalt. Also solche sozusagen Vermengungen von Dingen, die wo man wenn man versucht, auf eine ruhige, rationale Art da argumentativ vorzugehen, dann kommt eine Chance, weil man sozusagen immer in den Verdacht steht, ja, du fängst jetzt nur an, hier so eine Diskussion aufzumachen, weil du eigentlich ja was auch immer bist. So. Und diese Art der, was nennt man dann zugespitzt Identitätspolitik, wenn es nur darum geht, welcher Gruppe ich zugehörig bin und wodurch ich mich symbolisch zu erkennen gebe. Also wenn ich
schönen Gender und wenn ich bestimmte Schlagwörter benutze, die ich sage, der Kapitalismus ist am Ende und sehe, dann identifiziere ich mich mit einer bestimmten Gruppe und die dieser Gruppe zuhören, sagen, ja genau, sehe ich auch so, super Sache, so, lass uns nächsten Freitag gehen auf die Demo. Und die anderen schütteln halt entweder den Kopf und schweigen oder halten irgendwie dagegen.
Schwarze Menschen, lesbische, schwule, queere Menschen, Menschen mit Migrationsgeschichte und People of Color sagen, wir werden immer noch benachteiligt, weil wir sind, was wir sind. Versuche, das zu ändern, werden heute oft Identitätspolitik genannt. Ein Reizwort für viele. Nichts dürfe man mehr sagen. Die Sprache werde verunstaltet, damit Minderheiten sich wohlfühlen. Wenn Menschen ihre Identität zu sehr betonen, kann das die Gesellschaft spalten. Wolfgang Thierse hat als Bundestagspräsident gegen Nazis demonstriert. War beim Christopher Street Day. Im Februar dieses Jahres sorgte er im Netz für Empörung. Thierse hatte in der FAZ gefragt, wie viel Identität verträgt die Gesellschaft? Opfer von Diskriminierung hätten nicht per se Recht. Weiße Deutsche müssten zuhören, aber es dürfe auch keine Urschuld des weißen Mannes geben. Die deutsche Kultur sei nicht in Stein gemeißelt.
Aber sie ist da. Und ich wünsche mir nur, dass man sich darauf einlässt, auf die gemeinsame Sprache, auf gemeinsame Alltagskultur, auf gemeinsame Hochkultur, die ja sich ändern. Aber wenn man sie frontal verdächtigt des strukturellen Rassismus, dass diese Kultur kolonial durchtränkt sei, dass sie in sich gewalttätig sei, dann ist das nicht der Respekt und die Bereitschaft auf diese Kultur, die da ist, die prägt ist, die von der Mehrheit auch getragen wird, sich auf sie einzulassen. Das ist dann eine Kampfansage oder eine Kriegserklärung. So wird es jedenfalls von vielen auch verstanden, die sich dann wehren.
Wieso brauchen wir denn, deiner Meinung nach, Emilia, Identitätspolitik für den Kampf um Gleichberechtigung?
Weil es um Befreiung geht. Wie ist es denn möglich, über Rassismus zu sprechen, ohne über die betroffenen Menschen zu sprechen? Mhm. Wie ist es denn möglich, über Behindertenfeindlichkeit zu sprechen, ohne die Stimmen von behinderten Menschen in den Vordergrund zu stellen? Das Gleiche gilt für Frauen, für LGBTQI-Gruppen. Mhm. Deswegen, es ist unerlässlich. Und das ist nicht Identitätspolitik, die spaltet, sondern es ist der Widerstand dagegen.
Mein besonderes Anliegen in dem Buch war aufzuzeigen, dass wir häufig dieser Illusion erliegen, wenn wir nur gute Absichten verfolgen, dann tun wir automatisch auch Gutes. Ich glaube, dass das meiste Böse in der Welt nicht daraus entsteht, weil Leute wirklich böse sind und anderen richtig wehtun wollen, sondern weil sie nicht verstehen, dass ihre guten Absichten auch kontraproduktiv sein können. Eltern, die ihr Kind so sehr lieben, dass sie ihm keine Luft mehr zum Atmen lassen und es irgendwie, also die nicht realisieren, dass sie das auch überfordern können damit, oder Menschen, die glauben, sie sind so toll oder so gut im Herzen, dass es gar nicht möglich ist, dass ihr Handeln vielleicht anderen Schaden auslöst oder anrichtet. Und das ist für mich, zu meiner Wahrnehmung zumindest, in dieser Debatte unheimlich präsent. Also das ist vielen, meinem Eindruck nach zumindest, in vielen der Wortbeiträge eher um sozusagen Ego-Pflege geht und um zu welcher Seite gehört, wo setzt man an, als für eine rationale Auseinandersetzung, zu der natürlich, das muss man wohl dummerweise attestieren, auch immer eine Art von Differenziertheit gehört. Also man kann, finde ich, jedenfalls bestimmten Argumenten, die nicht damit einfach vom Tisch wischen, dass man sagt, das gehört sich nicht, oder wer so redet, der ist außerhalb der Debatte. Das führt letztlich dazu, dass man eben quasi der Bereich der Menschen, mit denen man noch irgendwie vernünftig kommunizieren kann oder glaubt, es zu können, immer kleiner wird, indem die Gesellschaft halt sehr stark diversifiziert in viele unterschiedliche Gruppen und Schichten und.
Aber ich finde es halt in dem Zusammenhang wichtig zu unterscheiden, das, was meine eigene Meinung ist und das, was quasi außerhalb dieses Rahmens besteht, worin der Diskurs besteht. Also es gibt aber manche Sachen, die nicht gesagt werden dürfen, nicht gesagt werden sollen, Aber es gibt halt auch Grauzonen oder es gibt auch einfach Sachen, die zwar nicht meiner persönlichen Meinung entsprechen, aber trotzdem gesagt werden dürfen. Und in dem Zusammenhang, vielleicht, das hast du mir schon auch noch sehr präsent, ich glaube, das ist zur gleichen Zeitpunkt, als dein Buch rausgekommen ist, also war eigentlich fast die beste Promo, und zwar diese Absage des Vortrags an der Humboldt-Universität, dieser Vortrag mit dem Titel Geschlecht ist nicht gleich, ist nicht Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie zwei Geschlechter gibt. Und es war ja bei der langen Nacht der Wissenschaften in diesem Jahr und das hat eben die Wissenschaftlerin Marie-Louise Vollbrecht gehalten. Das ist eben eine junge Frau, ich glaube, die macht auch noch ihren Doktor aktuell und ist eigentlich Biologin, was jetzt eigentlich kein sehr dünnes Eis für irgendwelche identitätspolitischen Fragen ist per se. Aber sie hat halt zeitgleich ungefähr oder kurz davor einen Weltartikel veröffentlicht als Mitautorin, wo dann die Sendung mit der Maus und andere Sendungen des Öffentlich-Rechtlichen kritisiert wurden. Und das ist, Zitat, hat sie eben vorgeworfen, dass da wissenschaftliche Erkenntnis der Zweigeschlechtlichkeit in Frage gestellt werden und Fehlinformationen der Vielgeschlechtlichkeit verbreitet würden. Und so natürlich hat der Artikel eine Riesenwelle der Entrüstung nach sich gezogen, weil es eben als Hetze gegen die geschlechtlichen Minderheiten angesehen wurden oder auch als menschenverachtend. Und interessant finde ich an der Geschichte, zum Beispiel ich persönlich finde jetzt auch den Artikel, hier habe ich mir auch durchgelesen, auch einfach menschenverachtend und Blödsinn, um ehrlich zu sein. Wobei ich jetzt nicht finde, er sollte nicht veröffentlicht werden. So, das ist nicht meine Entscheidung als Endkonsumentin, sondern das dürfen dann schon die Verantwortlichen in der jeweiligen Institution oder halt in der Zeitung beurteilen. Aber das Interessante fand ich, dass es einfach nicht darum ging, was in dem Vortrag an der HU Thema war, sondern da ging es wohl wirklich einfach nur um die Wissenschaft, Biologie, um nichts anderes, sondern nur um da einen Diskurs, der wohl jetzt auch nicht komplett irgendwie daneben war, sondern auch den Stand der Wissenschaft wiedergegeben hat, soweit ich das beurteilen konnte. Sondern sie wurde gecancelt, weil sie eben als Person halt eine Persona non grata war oder halt in anderen Sachen halt einfach außerhalb dieses Rahmens des Diskurses stand. Und dann aber war der Aufschrei über das Canceln so groß, dass dann doch wieder der Vortrag an anderer Stelle nachgeholt wurde. Zusammen auch mit einem, was ich auch witzig fand, mit einem Vortrag über Wissenschaftskommunikation. Wo ich so dachte, okay, ist ein bisschen zu spät.
Wobei ich glaube, das war jetzt bei ihr gar nicht ein Problem der Kommunikation, weil sie das glaubt, also ich habe zum Beispiel dann im Anschluss in der Zeit war auch ein langer Artikel von der Frau Vollbrecht dann, wo sie nochmal ihre Position, das, was sie eigentlich hätte sagen wollen, an der HU dann dargelegt hat und dann kurze Zeit später konnte sie es dann tatsächlich auch nochmal sagen. Also das, so oft wird es ja dann so quasi auf die schlechte Kommunikation gedacht, das ist irgendwie so schlecht angefeatured vielleicht gewesen, der Vortrag oder so, aber ich glaube, das ist nicht letztlich das Problem, weil das ist eine Biologin, die halt über die Biologie der Zweigeschlechtlichkeit spricht und ich glaube, dass wir durchaus so ein, wie soll ich sagen, so ein gesellschaftliches Problem mit Diversität zulassen haben, obwohl so viel über Diversität gesprochen hat. Und lustigerweise oft gerade die Leute, die Diversität so unglaublich cool finden, bestimmte Arten von Diversität dann doch eher uncool finden und sagen, naja, mit Diversität meine ich aber eigentlich was anderes. Ich meine nicht damit, dass Leute, die halt Meinungen haben, über die man streiten kann, die vielleicht auch also zu platt, also auch falsch oder diskussionswürdig sind, zuzulassen. Also wenn man das quasi auf die Spitze treibt, würde das bedeuten, dass letztlich ist das ja die Fortsetzung des Argumentes, es gäbe keine Tabus, es gibt nur quasi falsche Ansichten, die wir nicht zulassen können. Aber sozusagen, man muss Dinge quasi artikulierbar, oder wie soll ich sagen, also man muss denen einen Raum geben können, damit es überhaupt die Möglichkeit gibt, das zu bewerten und darüber zu diskutieren. Es ist ja vollkommen legitimer zu sagen, wir sind da anderer Meinung oder was weiß ich, jemanden hält den Gegenvortrag zu Frau Vollbrechts Vortrag.
Zum Beispiel, das wäre ja interessant oder ein schöner Umgang damit gewesen und nicht einfach, es war ja einfach nur ein wissenschaftlicher Vortrag und in dem Zusammenhang nervt es mich halt noch viel mehr, dass da immer von der Wissenschaft gesprochen wird, weil das war ja auch ein Riesenproblem in der Corona-Pandemie, dass da immer dieser ganze Vertrauensverlust oder diese Wissenschaftsverdrossenheit daher gerührt hat überhaupt, dass man immer sagte, die Wissenschaft sagt und dann sagt die Wissenschaft eine Woche später das und das und halt nicht irgendwie benannt hat, dass es nicht die Wissenschaft gibt, sondern halt natürlich Konsense und Common Ground, aber halt eben auch Disput und Dissonanzen. und dass man das auch aushalten muss, also auch in der Politik und der Gesellschaft. So.
Genau, also ich denke, das ist, also man muss sich eigentlich, finde ich, klar machen, dass es nicht nur um das Aushalten geht, sondern dass das eigentlich im Wesen zum Beispiel von Wissenschaft liegt, dass man Dissens hat. Also das, Wissenschaft kann ja nicht anders funktionieren, als dass es halt ein Problem gibt und verschiedene Leute überlegen sich, wie können wir dieses Problem lösen? Also ein Problem kann sein, irgendeine Frage, die man beantworten will. Dann gibt es verschiedene Ansätze, wie man die erforschen kann. Dann gibt es verschiedene Theorien, Modelle, die man entwickeln kann. Und das, also das ganze Unternehmen, also die Wissenschaft gibt es im Sinne von diesem Gesamtunternehmen, das bestimmten Prinzipien folgt. Also dem Prinzip der maximalen Transparenz zum Beispiel, dem Prinzip der rationalen Argumente oder solchen Prinzipien wie Occam's Razor, also möglichst sparsame Annahmen machen, also nicht mit irgendeiner riesigen Welterklärungstheorie daherkommen, um zu erklären, warum, was weiß ich, warum Menschen, wenn sie traurig sind, weinen, sondern halt sozusagen versuchen, schlanke Theorien zu haben. Und wenn dieselbe, also je schlanker die Theorie, die dasselbe erklären kann, desto besser. Also solche Prinzipien letztlich. Und aber der ganze Prozess funktioniert ja nur durch Austausch von Argumenten, die natürlich naturgemäß unterschiedlicher Art sein können. Und es gibt nicht von vornherein die Gewissheit, was jetzt davon stimmt. Wenn wir das wüssten, dann bräuchten wir ja keine Wissenschaft betreiben. Und so ähnlich ist es im politischen Diskurs auch. Also natürlich muss man irgendwie es gibt die Grenze dessen, was ich selbst für vernünftig und für richtig halte und für vielleicht auch belegbar oder auch zweckdienlich. Und dann gibt es andere Menschen, die diese Grenzen irgendwo anders setzen. Und mit denen muss ich mich auseinandersetzen, nicht nur, weil ich das irgendwie, weil sich das gehört, dass die auch irgendwie das dürfen, sondern weil es nur so dazu kommen kann, dass ich meine eigenen Grenzen adjustieren kann und feststellen kann, wo die vielleicht Schwächen aufweisen. Wenn ich von vornherein wüsste, dass meine Grenzen die richtigen sind, dann wäre das, was die anderen machen, dann wäre nur noch Goodwill von meiner Seite zu sagen, naja, okay, ihr könnt euren Quatsch auch glauben. Stört mich nicht, solange ihr mir nicht den Morgenkaffee verderbt dabei. Aber das, darum geht es ja nicht. Es geht nicht darum, sozusagen nur nebeneinander her zu philosophieren, was man so für richtig hält und jeder kann so denken, was er will. Und der große Zwiespalt, in dem wir stecken, ist halt einerseits eine Vorstellung davon zu haben, was richtig ist und auch dafür einzustehen, was wir für richtig halten. Und andererseits aber Leuten in gewisser Weise noch zuzuhören, die davon abweichen. Und auch wenn wir sozusagen, wenn wir glauben, dass das falsch ist, dann gibt es eben nur die Möglichkeit, sich in eine Auseinandersetzung zu begeben, die aber vom Prinzip der, ja, man kann das altmodisch so Rationalität nennen, wenn man anfängt sozusagen. Also wenn man umschlägt in dieses Moralisieren, dann wird man sagen, jemand, der diese oder jene Position hat, kann ich nicht tolerieren, weil das kommt aus einer, wie auch immer, kolonial, patriarchalen, faschistoiden Denkhaltung. Damit ist das aus dem Rennen. Das macht mir im Diskurs möglicherweise das Leben einfach, weil ich Dinge, die mir nicht gut, also die ich nicht teile, quasi abschneiden kann aus dem Diskurs. Und das ist gerade die Gefahr, die in dieser Art der Auseinandersetzung liegt.
Es ist sehr schwer, eine moralische Position zu formulieren, ohne die sie nicht teilen, gleichzeitig abzuwerten. Und das scheint mir zum Beispiel für ein gemeinsames Nachdenken nicht sehr fruchtbar, weil keiner auf der Höhe seiner Intelligenz arbeitet, wenn er sich von seinem Gegenüber abgewertet fühlt.
Naja, der Ausdruck Moral hat natürlich viele Facetten. Und sagen wir mal, eine ganz einfache Bedeutung von Moral würde schlicht lauten, es handelt sich um die Sitten, Gewohnheiten und Gebräuche, die sozusagen Leben und Handeln stabilisieren, Interaktion ermöglichen. Das ist nun jenseits der Rhetorik der Moral. Ja, das ist sozusagen praktiziertes Handeln und Interagieren, in dem durchaus das eine Rolle spielt, was Sie angesprochen haben, Herr Mangold, sozusagen adäquat mit Distanzen umzugehen. Und ein Distanzmittel ist sicherlich der Takt. Ja, also das Distanzmittel, das ist im Übrigen, die Kenner wissen das, diskutiert worden von Helmut Plessner in den Grenzen der Gemeinschaft, das Distanzmittel sozusagen unterhalb der offiziellen Rollenzuteilungen miteinander gesellschaftlich umzugehen, könnte man ein taktvolles nennen. im Unterschied oder weitergeführt zur Diplomatie dann, wenn es um spezifizierte Rollen geht. So, das ist das eine. Dann sind wir aber nicht bei der Rhetorik der Moral. Ne? Also wir sind sozusagen nicht bei der Deutung der Moral, sondern bei der praktizierten Moral. Wenn wir jetzt aber das Thema diskutieren, was wir sozusagen vor Augen haben, dann haben wir nicht das vor Augen, was wir, dem wir uns jetzt nähern und wo wir, glaube ich, noch länger drüber diskutieren werden, sondern wir haben es offensichtlich mit hyperbolischen Moralverständnissen zu tun. Also irgendwie mit nicht situierten, nicht eingebetteten Moralverständnissen zu tun, die sich vielleicht absolut setzen. Und dazu würde ich sagen, lassen sich durchaus einige Merkmale beschreiben. Ich glaube, ein Merkmal könnte sein, eines solchen rhetorischen, hyperbolischen Moralverständnisses, ein in der Moderne notwendiger Gewissheitsersatz. Ja? Also, dass man sagt, in modernen Gesellschaften, modernen Wissensgesellschaften ist vieles fragil, unsicher, was wir sozusagen nicht im Griff haben. Aber auf eins müssen wir uns doch einigen, und das, und dann kommt das moralische Verständnis, na, die Welt müssen wir doch auf jeden Fall retten. Ja? Das wäre allerdings eine Deutung der Moral, was über die praktizierte Moral hinausgeht. Und das wäre vielleicht ein Aspekt einer fehlgeleiteten, einer entkoppelten Moralisierung.
Dass da halt Dinge abgeschnitten werden. Die werden ja nicht dadurch, also Cancel Culture klingt so, als wenn das dann weg wäre, aber das ist ja nicht weg, sondern im Gegenteil. Cancel Culture führt ja im Gegenteil noch dazu, dass Leute sagen, boah, ey, wenn der mich jetzt nicht hier zu Wort kommt, das dann erst recht, dann mache ich jetzt, also, was weiß ich, die Frau Eckert zum Beispiel, diese Comedian, wenn die halt quasi geschasst wird dafür, dass sie irgendwie böse Witze über Juden macht, dann sollst du dir vielleicht sagen, oh geil, jetzt mache ich noch mehr böse Witze über Juden. Das kommt offensichtlich bei manchen Leuten echt schlecht an.
Oder auch, oder auch die Frau Vollbrecht da von dem HU-Vortrag. Ich glaube, weder du noch ich würden wahrscheinlich ihren Namen kennen, wenn sie nicht gecancelt worden wäre, oder?
Genau, also das ist ja, also das ist auch ein Aspekt, also ein Punkt, auf den ich im Buch letztlich zu sprechen komme, dass man kann daran erkennen, dass moralisierende Diskurse eigentlich nicht der Sache dienen, sondern dem eigenen Ego, weil diejenigen, die das betreiben, gar nicht mehr darauf achten, ob ihrer Sache wirklich gedient ist, sondern die achten letztlich dann nur noch darauf. Also es ist, glaube ich, sehr oft beides der Fall. Das ist auch nicht schlimm. Also wir haben so eine natürliche Tendenz zu denken, wenn jemand was Tolles tut und sich dafür noch lobt oder sich in einem bestimmten Bild dafür präsentiert, dann ist das irgendwie schlecht. Das gehört ja dazu. Das kann auch eine Art von Werbung für diese gute Position sein, wenn Leute damit in die Öffentlichkeit gehen und sich auch hinstellen und sagen, schaut mal, was ich Tolles mache. Und also diese, das wirklich aus Überzeugung einer bestimmten Traditionen vertreten und sich darin auch gefallen und sich darin auch gefallen, was man für, was man jetzt ganz hip hier die Speerspitze der Avantgarde ist und so, das ist schon gut, das ist auch gar nicht schlecht. Es kann nur den Fall geben, dass das quasi in meinem vor lauter Avantgarde-Denken und selbst, also Selbstgefälligkeit letztlich den Blick dafür verliert, ob das, was man tut, der Sache wirklich dienlich ist. Und wenn man, also wenn ich jetzt wirklich, sagen wir mal, finde, das, was die Vollbrecht da sagt, ist echt unterste Kanone, dann müsste ich eigentlich, also wenn ich ein bisschen strategisch an die Sache rangehe, eine andere Strategie wählen, als der quasi, also landesweite Bekanntheit und ihrer Position auch so in so einem breiten Raum zu geben. Das wird ja letztlich bezweckt. Und man kann noch einen Schritt weitergehen, glaube ich, und sagen, das brauchen aber diejenigen, die sich darüber so echauffieren. Die müssen ihre Feinde eigentlich groß machen und eigentlich groß reden. Also es muss zum Beispiel dieses, es gibt haufenweise Gespenster in politischen Diskursen von irgendwelchen, was weiß ich, mächtigen Lobbys, die Dinge im Hintergrund machen, oder es gibt diese furchtbare Armut in der Gesellschaft. Dass, wenn ich das jetzt so sage, klingt das so, als wenn ich das vermeine, dass es arme Menschen gibt. Natürlich gibt es die und die, das ist auch ein gesellschaftliches Problem. Aber wenn ich sozusagen mir selbst darin gefallen will, dass ich für diese armen Menschen so wahnsinnig viel kämpfe, dann mache ich das Problem natürlich größer. Dann setze ich zum Beispiel die Armutsschwelle irgendwo hin, wo dann auch Leute drunter fallen, die zwar irgendwie, weiß ich nicht, wenig Einkommen haben, also Rentner, die vielleicht 500 Euro im Monat kriegen, aber in ihrem Eigenheim wohnen und diverse, also darüber kann man dann anfangen zu diskutieren. Was ist eigentlich arm in unserer Gesellschaft? Und es gibt eben eine Art von, ja, in Moralisierungskursen wird halt sozusagen so ein Schreckgespenst aufgebaut, das man letztlich eigentlich braucht, um sich, um diesen Profit, den man aus dem eigenen Moralisieren zieht, wirklich zu vergrößern und zu haben. Und so funktionieren dann eben solche, ja, solche Diskurse oder solche Streitereien zwischen extremen Positionen, die keine Mitte mehr kennen und die es nicht mehr zulassen, dass man sich einfach vernünftig und rational darüber unterhält, was ist jetzt eigentlich Rassismus, was ist eigentlich Gleichberechtigung, wo hat die, was weiß ich, oder eben auch Dinge wie soziale Benachteiligung.
Ja, oder auch wie, also ich war neulich bei einem Panel und da war die Autorin Meli Kierk, ich weiß nicht, die Bücher kennt man vielleicht, diese Frau sein und werden sie uns mit dem Flixbus deportieren. Und die hat da irgendwie ganz schön, eigentlich ging es da eben auch um Streitkultur und Debatteneinengung, Cancel Culture, aber sie hat da auch irgendwann so vorgebracht, so, eigentlich sind das doch nicht die Probleme, die wirklich zum Beispiel marginalisierte Gruppen haben. Natürlich wünscht man sich, dass man in der Sprache irgendwie Anerkennung findet oder dass man nicht diffamiert wird oder sowas. Aber eigentlich geht es den meisten Menschen viel mehr, also wird ihnen viel mehr helfen, ein wirklicher Diskurs über, keine Ahnung, eine Grundsicherung, über Rentenversicherung, über Versteuerung von Aktiengewinnen oder wenn es ums Vermögenssteuer geht, dann wirklich reiche Menschen, nicht halt irgendwie einen Umsatz, einen Jahresumsatz von 100.000 Euro, sondern halt irgendwelche Quants und Schäfflers und sowas, dass das halt manchmal so den Platz einnimmt für halt wirkliche Probleme und Debatten, die geführt werden sollten.
Mhm. Ja, es ist ein häufiges Moment in den Debatten der Diskursen, dass man irgendwann das Gefühl bekommt, die verselbstständigt sich auf so eine symbolische Ebene hin. Also dann gibt es ist so, dass das hat, für, natürlich kann man damit, also Symbole haben natürlich auch in politischen Auseinandersetzungen immer auch eine gewisse Bedeutung und sie haben, also je nachdem, wer sich bestimmte Symbole zu eigen macht, hat das auch, strahlt das quasi aus. Und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, weshalb solche eigentlich irrationalen Debatten immer wieder geführt werden, weil es letztlich eine Art ist, quasi eine Atmosphäre zu schaffen, in der etwas, in der sich etwas Bestimmtes eben gut anfühlt für die meisten und wo man sehr viel Mut aufbringen muss oder auch sehr schräg sauer drauf sein muss, um dagegen zu reden.
Weil ich glaube, wir könnten noch stundenlang wahrscheinlich über das Thema weiterreden. Wir müssen jetzt mal hier langsam zum Schluss kommen. Und jetzt mal ganz Pistole auf die Brust, was sind so deine 4, 5 letzten Punkte, die du jetzt hier quasi zusammenfassend mitgeben würden. Also ich würde auf jeden Fall, mein größter Punkt, den ich jetzt auch aus deinem Buch mitgezogen habe, ist auf jeden Fall, dass es, wenn man emotional ist, ist man nicht vernünftig. Also dann wird es halt eben sehr, sehr schnell auch gefährlich und dass egal in welche Richtung eben diese Emotionalität geht. Und das ist, finde ich, so der Hauptpunkt, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe.
Ja, finde ich interessant, weil ich kann das nachvollziehen und sehe auch die Gefahren von zu großer Emotionalität oder moralische Urteile haben ja immer eine sehr starke emotionale Komponente. Wir haben da, also da gibt es auch in der Psychologie viele Studien zu, dass zum Beispiel das Gefühl des Ekels dann da sehr schnell evoziert wird, wenn wir moralische Urteile haben eine sehr starke emotionale Komponente. Das kann quasi einer rationalen Auseinandersetzung im Weg stehen. Ich würde aber eigentlich gar nicht so weit gehen wie du, weil ich das Gefühl habe, dass wir auch, wie soll ich sagen, dass Emotionen gewisserweise auch eine erkenntnisleitende Funktion haben. Das ist nicht, die kann man, also ich glaube, dass so eine ganz kühle Rationalität, dass der auch irgendwie was fehlt und eine Art, also einmal natürlich quasi die Begeisterung für eine Sache oder der Impetus, den man braucht, um für etwas zum Beispiel einzustehen und auch gegen Widerstände anzudiskutieren oder anzudemonstrieren oder so, das hat, glaube ich, eine sehr starke, also wenn man das alles nur rein rational betrachtet mit dem Klimawandel und so, dann weiß ich nicht, ob man den Arsch hochkriegt und irgendwie auf die Demos geht oder das tut. Aber ich glaube, dass, also mich hat das Schreiben dieses Buchs und die Beschäftigung mit den diversen Themen dazu und den Studien, die ich mir dazu angesehen habe, eigentlich vor allen Dingen diesen einen Punkt gelehrt, dass es halt, dass die Versuchung immer sehr groß ist, sich quasi moralisch zu immunisieren. Das gibt es auch als eigenes quasi Modell, Erklärungsmodell in der Sozialpsychologie, Moral Licensing wird es da genannt, oder Moral Immunization, zu glauben, oder das ist keine richtige Glaubenssache oder Überzeugung, aber so eine Intuition, die uns oft passiert, weil ich das Gute will, tue ich es ja auch. Und das reicht nicht. Also das reicht auf, also da bin ich sehr fest von überzeugt, dass es, wie ich vorhin sagte, dass sehr viel Mist auf der Welt passiert, weil Leute so viel Gutes glauben. Also nehmen wir Kirchenleute, die sexuellen Missbrauch decken. Das sind sicherlich zum großen Teil keine wirklich bösen Menschen im Sinne, dass die Kindern was Schlimmes antun wollen, aber die glauben, sie sind Teil einer Gemeinschaft, die etwas Gutes in die Welt bringt, nämlich Kirche, Religion.
Ja, das war das Platzingers Erklärung, warum er es gedeckt hat, ne?
Dass er ja, genau, also das Kirche, ist ja das Grundproblem in der Kirche ist nicht, dass es da so ganz viele super böse, pädophile, üble Leute gibt, sondern es ist halt sehr viel sozusagen moralisches Immunisieren am Werk. Und das gibt es im politischen Bereich auch, weil ich glaube, auf der richtigen Seite zu stehen, weil ich für die Schwachen und für die Geknechteten und so einstehe, habe ich jedes Recht, irgendwie andere niederzumachen. Und das ist eine Haltung, die ist sehr verführerisch. Das kann glaube ich, jeder sehr gut nachvollziehen. So. Und es bedarf halt einer gewissen Selbstdistanz. Und halt auch einer empathischen Einfühlung in andere, die uns zum Teil in sozialen Medien einfach, vielleicht nicht völlig abhanden gekommen ist, aber die sich da schwerer umsetzen lässt, zu begreifen, dann kommen halt solche völlig absurden Dinge zustande, dass Leute für Respekt miteinander sozusagen ihre Stimme erheben, aber andere total niederbachen. Und also
Mord dann.
Ich drohe dir mit Mord, damit du endlich Respekt für die, was weiß ich, für die Minderheit XY zeigst. Also solche, und das kann man, ja, das ist, also auf der Art ist das sehr menschlich und irgendwie tragikomisch vielleicht, aber es ist auf jeden Fall was uns unser heutiger Diskurs, glaube ich, lehrt, oder eine Betrachtung dieser Sache, wenn man sich so mal einen stillen Moment nimmt und darüber so reflektiert und dann, ja, und dann kommt man vielleicht zu einer Haltung, die so gewisse Zwischentöne zulässt und die aber auch sozusagen eine Art, wie soll ich sagen, das Gute darin erkennt, wenn Leute anderer Meinung sind. Wie das auch noch quasi sowohl emotional als auch so rational zulassen können, dass man sich auseinandersetzt mit diesen anderen Positionen und die nicht einfach nur verachtet oder nicht einfach nur in eine Schublade tut. Naja, das sind diese bösen Linken oder diese bösen Rechten oder so. Was wäre, also wäre so eine Hoffnung, wo ich denke, also mir zumindest beim Schreiben dieses Buchs da, das ist jetzt kein allzu langes Ding, so ein 80-jähriger Essay gewesen, hat es schon oft solche Aha-Momente gegeben und das wäre so ein Punkt, wo ich sagen würde, ja, finde ich ganz cool, wenn es manchen vielleicht auch so geht.
Ich glaube, hier mit dem Plädoyer, weil es so differenziert war und nicht in die Extreme verfallen ist, hast du eigentlich das, was wir heute herausstellen wollten, sehr schön zusammengefasst und abgeschlossen. Und in dem Zusammenhang, also das Buch ist auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt. Schaut da auf jeden Fall gerne rein. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank und dann vielleicht bis zur nächsten Podcast-Folge, bis zum nächsten Ding vielleicht.
Ja, mal schauen. Das Buch wird noch ein bisschen dauern, aber hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Vielleicht gibt es ja bald irgendwann wieder eine Gelegenheit.
Auf jeden Fall.
Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.
I'm not a bird, but I'm in that wood, and I'm in some.